Ich hab Rücken, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, chronische Kreuzschmerzen. 80% von uns leiden mindestens einmal im Leben unter schlimmen Rückenschmerzen. Weil wir dem Rücken vielleicht zu viel zumuten. Wir sitzen am Schreibtisch, sind zu dick und bewegen uns viel zu wenig. In Deutschland werden 3000 Schultergelenke implantiert, 150.000 Hüftprothesen und 100.000 Knieprothesen. Ich bin Bettina Kirchner. Im Podcast Ärzte aus Leidenschaft stelle ich euch Ärztinnen und Ärzte vor mit ihren Geschichten, ihrer Motivation. Und du bekommst einen Einblick in ihren oft stressigen Alltag. In dieser Folge geht es um die Orthopäden, Unfallchirurgen und Sportmediziner Dr. Lutz Malke und Dr. Marco Izzichieli.
Ärzte aus Leidenschaft. Medizinerinnen und Mediziner hinter den Kulissen.
Der eine ist auch Mannschaftsarzt beim SC Paderborn. Der andere hat den Melko mit ins Team gebracht.
Mein Name ist Lutz Malke. Ich bin 57 Jahre alt und seit 12 Jahren der Chef der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im St. Vinzenz Krankenhaus. Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin eben jetzt schon 12 Jahre hier und betreue nebenbei den SC Paderborn als Mannschaftsarzt mit 2 Kollegen zusammen und muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl.
Mein Name ist Dr. Marco Izzichieli. Ich bin 42 Jahre alt und bin Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Krankenhaus in Salzgotten und bin inzwischen jetzt im August seit 5 Jahren Chef in der Klinik. Ursprünglich komme ich auch aus Hannover und ja, fühle mich auch sehr wohl bei dem Arbeitgeber.
Sie haben sich ja beide in Hannover kennengelernt.
Wir haben uns kennengelernt auf Umwegen. Wir waren nicht zusammen in einer Klinik, sondern haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten in derselben Klinik gearbeitet, so würde ich das sagen, und dadurch einen ganz großen Schnittkreis von gemeinsamen Bekannten.
Ja, genau. Also ich habe meine Doktorarbeit damals in der Klinik gemacht, wo Herr Malke auch gearbeitet hat. Zu der Zeit war er auch noch da, aber es war halt so ein bisschen am Anfang meiner Karriere und er ist dann auch von Hannover dann weitergezogen. Und wir kennen aber viele Kollegen noch von damals, die wir halt beide kennen und insofern haben wir da auch eine große Schnittmenge.
Das ist ja schon mal schön, ne? Dass das so gut losgeht. Sie sind ja beide nicht nur Ärzte aus Leidenschaft, sondern auch leidenschaftliche Sportler. Sie haben früher auf hohem Niveau gesegelt.
Also ich habe tatsächlich früher sehr intensiv gesegelt, war Einmann- und Zweimann-Jollensegler und habe diverse Meisterschaften und Wettrennen gewonnen. Und es gibt dazu eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Als ich mich damals für die Chirurgie entschieden habe und dann merkte, dass Unfallchirurgie, Orthopädie mein Ding ist, habe ich mich in Hannover bei der, wie ich fand, damals besten Unfallchirurgie beworben. Und mein Chef war Österreicher zu dem Zeitpunkt. Und der Grund, warum er mich genommen hat, ist, dass ich österreichischer Staatsmeister im Segeln war. Den hatte gar nicht so interessiert, was ich an medizinischer Ausbildung mitzubringen hatte, sondern eher, stand wahrscheinlich für Zielstrebigkeit. Und dann Österreich, das waren 2 Schnittpunkte, die interessant waren. Und so hat er mich dann genommen.
Ja, das ist ja toll. Und Sie, ja, auf hohem Niveau Tennis gespielt.
Genau, also ich habe im Prinzip mein Leben lang viel Sport gemacht, immer eine Zeit lang parallel Tennis, Fußball, Basketball und irgendwann hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich halt mich auf Tennis konzentriere und habe dann letztendlich auch während meiner Bundeswehrzeit so eine Sportförderung gehabt von der Bundeswehr und habe dann nach der Bundeswehr 1,5 Jahre in Barcelona gelebt und auch trainiert letztendlich, um halt Profi zu werden. Es hat letztendlich nicht gereicht, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, aber ich habe dann noch einige Jahre 2. Bundesliga gespielt und wie gesagt nach wie vor auch sehr sportbegeistert.
Und Sie sind ja auch noch Mannschaftsarzt mit 2 anderen bei den Profis von SC Paderborn. Haben Sportler andere Sportverletzungen als unser eins?
Die Sportverletzungen konzentrieren sich vor allen Dingen im muskulären Bereich und im Gelenkbereich. Das ist, glaube ich, schon die typische Verletzung des jungen Menschen. Aber da unterscheiden sie sich nicht groß von anderen Personen, die hier mit solchen Verletzungen auflaufen. Der große Unterschied ist, dass die natürlich eine ideale Nachbetreuung und weitere Betreuung haben. Da sind täglich Physiotherapeuten, die mit denen arbeiten. Die Belastung wird jeden Tag angepasst an die Verletzung gesteuert. Und man tut alles, ob nun Elektrotherapie, Physiotherapie, Lymphdrainage oder ähnliches, um so schnell wie möglich die Folgen der Verletzung zu beseitigen und sie wieder für den Sport fit zu machen. Und das heißt aber auch täglich mehrere Stunden in dieser Form behandelt werden. Das kann der normale Bürger sich einfach nicht leisten. Dafür gibt es gar keine Möglichkeiten, dass er das tut. Deswegen sieht es oft so aus, als würden die viel schneller fit werden. Ist in Wirklichkeit gar nicht der Fall.
Na, die kümmern sich dann nur noch um sich selbst die ganze Zeit, ne?
Ja, also sie kümmern sich einerseits um sich selbst, kriegen auch klare Programme mit, was sie tun, zu welchem Zeitpunkt sollen, aber haben natürlich auch täglich physikalische Behandlung. Das ist einfach der entscheidende Punkt.
Was wir nicht haben, ne? Also, aber wir alle nicht, ne? Wir alle nicht. Sie waren ja auch 7 Jahre Mannschaftsarzt der Eishockey Scorpions. Was waren das denn da für Verletzungen? Auch ein bisschen im Gesicht und so, ne?
Genau, also Eishockey ist natürlich für den Zuschauer ein sehr spektakulärer Sport. Man muss sagen, es ist technisch sehr anspruchsvoll für die Sportler, weil die müssen ja nicht nur den Puck schlagen, die müssen noch dabei Schlittschuh laufen, alles auf sehr, sehr schnell. Ich habe die 7 Jahre betreut, das war eine tolle Zeit. Ich hatte das Glück, dass wir gleich in der 2. Saison, wo ich da war, deutscher Meister geworden sind. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass die TUI Arena in Hannover ausverkauft war mit 12.000 Zuschauern. Wirklich ganz, ganz toll. Und natürlich sind viele Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und halt an den Stellen, die nicht gepolstert sind. Die haben ja schon viel Polsterung auch mal am Körper und auch an den Armen. Aber das Gesicht ist relativ ungeschützt. Da gibt es dann teilweise unschöne Verletzungen, viele Cut-Verletzungen, also so Schnittverletzungen im Gesicht oder Platzwunden. Und halt eben auch ein großes Thema, was ja auch im Fußball jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Thema Gehirnerschütterung ist da halt schon sehr wichtig. Und da hat die Deutsche Eishockeyliga auch schon damals, als ich die betreut habe, so Konzepte entwickelt, wie man jetzt im Thema Gehirnerschütterung und Return to Play, also wieder zurück zum Spiel, auch eine große Bedeutung schon gegeben hat. Weil, was man vielleicht nicht so weiß, dass das Gefährliche letztendlich an der Gehirnerschütterung ist halt eben dieses Second Impact. Das bedeutet, wenn man in der Phase, wo das Gehirn sich so ein bisschen erholt, nochmal eine Verletzung des Gehirns dazu bekommt, dann kann das schon zu schweren Hirnschäden auch führen. Und das sind halt Dinge, die man da halt als Mannschaftsarzt wirklich dann auch beachten muss.
Es war ja noch mehr Sport in Ihrem Leben. Mannschaftsarzt bei den deutschen Boxern, American Football, deutsche Nationalmannschaft betreut.
Mit dem Boxen muss man sagen, das war wirklich nur sehr, sehr kurzfristig gewesen. Das waren dann halt so auch so Bundesliga-Kämpfe. Da geht es natürlich auch hauptsächlich um Gehirnerschütterung, letztendlich natürlich auch andere Verletzungen, aber das ist halt so der Fokus, wo man dann halt eben als Mannschaftsarzt eingreift. Genau, und bei dem American Football, da war ich auch in dem Betreuerteam der deutschen Nationalmannschaft, in diesem Falle der Damen, wo wir dann auch die Weltmeisterschaft in Schweden mitgemacht haben, also auch wirklich interessante Erfahrungen. Die liefen dann auch parallel zu den Herrenmeisterschaften und da hat man natürlich dann schon eher auch so fußballspezifischere Verletzungen wie Kreuzbandverletzungen oder halt auch Verletzungen der Sprunggelenke, ne? Weil das halt auch sehr intensiv ist.
Bei den Männern wahrscheinlich mehr als bei den Damen, oder? Die gehen ja nicht so richtig ins Volle, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Wenn man sich als Frau auch für den American Football Sport entscheidet, dann sind die Damen auch nicht zimperlich. Also da geht es wirklich zur Sache.
Okay. Sind Sie eigentlich auch, Dr. Malke, Fan vom SCP, vom Paderborn oder ein anderer Verein?
Die Frage dürfen Sie durchaus so stellen. Ich komme aus Hannover, deswegen habe ich immer noch ein Herz in Hannover, bei Hannover 96, die jetzt in der gleichen Liga spielen.
Spannend, ne?
Ohne Frage spannend. Und neulich das Testspiel ist zwar 1-1 ausgegangen, wir waren aber besser.
Also wer ist denn jetzt hier?
Der SC Paderborn war besser. Und das macht mir durchaus Freude. Also ich habe über die Zeit schon große Zuneigung oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem SC Paderborn entwickelt und ich leide und freue mich mit ihm.
Sind Sie auch Fan von irgendwem?
Ja, natürlich habe ich auch meine Mannschaften. Ich hoffe, man sieht es mir nach, aber ich bin seit Kindestagen FC Bayern-Fan.
Woher kommt das? Ist irgendwas in die Wiege gelegt worden? Irgendwas Bayerisches?
Nee, was Bayerisches nicht, aber vielleicht rührt das daher, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Südamerika. Und damals so in den 80ern, 90ern hat man halt im Prinzip nur internationale Spiele dort empfangen und die meisten deutschen Mannschaften, die damals international Erfolge hatten, war halt der FC Bayern. Insofern war das halt so ein bisschen der Grund, warum ich halt dann FC Bayern-Fan wurde und geblieben bin.
Ach, ist ja auch schön, ne? Jetzt müssen wir mal irgendwie auf unsere Verletzungen bei normalen Menschen kommen. Wir haben ja immer Rücken. Woher kommt das?
Das ist eigentlich darin begründet, dass der Mensch nicht auf das Alter ausgelegt ist, das wir jetzt erreichen. Der Mensch ist ursprünglich für 40, vielleicht 50 Jahre ausgelegt gewesen und natürlich unterliegt der gesamte Wirbelsäule, die gesamten Knochen, aber auch die Muskelkraft einer gewissen Alterung, die wir covern können, indem wir es trainieren und indem wir uns darum kümmern. Aber der Durchschnittsbürger tut es eben nicht und damit kommt es sehr schnell zu Fehlhaltungen, zu Überlastungen, zu, wir nennen das unphysiologischen Belastungen, sprich es wird sich nach vorne gebeugt, anstatt in die Knie zu gehen und ähnliche Dinge. Und dadurch kommt es zu diesen Rückenbeschwerden. Man kann etwas dagegen tun und die meisten Rückenbeschwerden lassen sich ja auch durch muskuläres Training wieder in die Schmerzfreiheit zurücktrainieren. Aber es ist ein ständiges Arbeiten daran und dazu sind die wenigsten von uns bereit.
Viel hinzuzufügen ist nicht. Man muss natürlich schon auch sagen, dass wir so im Alltag auch viel sitzende Tätigkeiten haben, auch gerade so Bürojobs und sowas. Da weiß man halt eben schon, dass das halt auch auf den Rücken letztendlich geht. Insofern ist man ja schon auch bemüht, dass man zunehmend auch so wechselnde, stehende, sitzende Tätigkeiten hat, dass man so eine gewisse Aktivität hat, damit man halt nicht immer so nach vorne geneigt am Computer sitzt. Das ist sicherlich auch etwas, was jetzt in den letzten 30 Jahren sich noch weiter in die Richtung entwickelt hat und wo halt einfach dann häufig Beschwerden herrühren.
Unsere Wirbelsäule muss ja auch unser ganzes Gewicht tragen. Viele sind ja auch so ein bisschen zu schwer, ne?
Das bin ich auch, um es ehrlich zu sagen. Ja, das spielt eine ganz große Rolle bei der ganzen Sache, dass man eigentlich auf sein Gewicht und auf seinen sportlichen Zustand regelmäßig achten muss und ständig daran arbeiten muss. Das gelingt uns mal besser und mal schlechter und das ist bei mir nicht anders.
Sie sind ein bisschen besser im Schuss?
Ja, ich bin einfach ein bisschen jünger und vielleicht ein Tickchen, ein bisschen, ich sage dann immer gerne den Patienten, es ist ja nicht so angenehm, wenn man über sein Gewicht spricht. Ich sage dann immer, es ist einfach ein bisschen zu klein für das Gewicht, was sie haben. So kann man das ja auch nett verpacken. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass es mehrere Faktoren gibt, die jetzt auf das Gewicht eine Rolle spielen. Das ist ja nicht nur irgendwie, weil man jetzt gerne Kuchen isst oder sowas, sondern es ist ja auch teilweise anlagebedingt. Teilweise ist es halt eben auch das Arbeitsumfeld. Teilweise sind es auch genetische Faktoren. Also es ist ja multifaktoriell, warum das jetzt so ist. Aber es ist in der Tat so, und das sagen ja auch die Statistiken, dass auch wir hier in Europa und auch in Deutschland so langsam Werte erreichen wie in den USA vor 10 Jahren. Sicherlich muss man so ein bisschen auch an die Ernährung denken. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Fertigessen, abgepackte Sachen, Fertigwaren, alles immer billiger. Das ist natürlich auch nicht so das Beste, was es so an Ernährung gibt. Das sind sicherlich auch Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Das Alter kommt dann ja auch noch dazu. Im Alter wird es ja dann auch schwieriger, merke ich auch immer, dass man überhaupt nicht mehr abnimmt. Merkt man ja auch an den Knochen, dass man morgens auch nicht mehr so gut aus dem Bett kommt.
Ich glaube schon, dass das ein ständiges Arbeiten erfordert. Man muss eben dranbleiben, man muss sich auch ab und zu mal die Zeit nehmen, das aktiv wieder zu bearbeiten, ob es nun besondere sportliche Tätigkeiten sind, ob es nun auch durchaus dietetische, keine Vollschlankdiät, aber dietetische Möglichkeiten sind. Ich versuche das zu kombinieren, das gelingt mir dann auch ganz gut. Nachhaltigkeit ist mein Problem.
Nachhaltigkeit.
Also ich würde vielleicht noch mal ergänzen, ich denke schon, dass jeder so ein bisschen was so im Alltag machen kann, wenn man vielleicht mal sagt, okay, ich muss jetzt in den zweiten Stock, dann nehme ich jetzt vielleicht noch nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe. Das sind so kleine Dinge, die man halt letztendlich auch machen kann. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, dann macht man mal eine Pause. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man wirklich körperlich aktiv ist, ob das jetzt zu Fuß ist oder mit dem Fahrrad. Man muss nicht irgendwie für alle 5 Meter das Auto nehmen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man letztendlich zumindest so insgesamt ein Tickchen fitter bleibt und vielleicht dann auch hier und da das eine Kilo dann verliert.
Was kommen für Patienten zu Ihnen? Kann man das so pauschal sagen?
Wir haben uns auf 2 Bereiche eigentlich konzentriert. Das eine sind die unfallchirurgischen Patienten, also sprich Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, Kinderunfälle in der Schule, im Kindergarten, aber auch natürlich Freizeitunfälle. Das macht einen großen Teil einer klassischen Unfallchirurgie aus. Hier sind Knochen zu richten, es sind muskuläre Dinge wiederherzustellen und manchmal ist es auch einfach nur die Überwachung einer schweren Verletzung. Der zweite Teil, und das haben wir eingeführt, als ich 2009 die Klinik übernommen habe, ist tatsächlich ein orthopädischer Anteil, so dass wir relativ viele, gesamt so 350 bis 400 pro Jahr Prothesen einbauen, also künstliche Gelenke an den Knien, an der Hüfte. Und natürlich auch alles, was damit in Zusammenhang zu bringen ist. Also statt einer Prothese kann man in jüngeren Jahren zum Beispiel auch eine Umstellung, so nennt sich das, machen. Also die Lastachse des Beines zum Beispiel verändern oder ähnliche kleinere Eingriffe, mit denen man noch lange trotz Arthrose relativ gut zurechtkommt. Das ist ein Teil. Und der dritte Teil vielleicht sind tatsächlich Wirbelsäulenprobleme. Der macht hier aber einen kleineren Teil aus.
Bei uns in Salzkotten ist das ähnlich gelagert, wobei man halt schon, glaube ich, sagen kann, dass unser Schwerpunkt eher orthopädisch ist. Also wir haben jetzt die kleinere Unfallchirurgie. Wir machen so diese Basisversorgung, Fußballplatz umgeknickt oder mal ein Bein gebrochen, Handgelenk, also so kleinere Sachen. Größere Verletzungen schicken wir dann hier nach Paderborn zu dem Kollegen. Und wir haben unser Schwerpunkt, das war aber auch schon vor meiner Zeit so, also meine Vorgänger kamen auch eher aus orthopädischen Kliniken, also sprich Patienten, die degenerative Erkrankungen haben, also Verschleißerkrankungen der Gelenke, ob das nun Knie, Hüfte, Schulter ist oder auch Fußfehlstellung. Und das versuchen wir dann so wieder zu richten.
Ich bin sehr dankbar und das hat mich auch in meiner weiteren Laufbahn sehr beflügelt, dass wir 2002 es geschafft haben, die beiden Knochenspezialitäten Orthopädie und Unfallchirurgie als Teil der Chirurgie zusammenzuführen. Wir beide bilden Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie aus, die auch beide das machen wollen und sich nicht dem einen unbedingt zugehörig fühlen. Das Ausland hat es schon immer gemacht und ich finde es eine ideale Ergänzung, diese beiden Spezialitäten zusammenzuführen. Also das hat Sinn gemacht und wir leben das auch.
Es ist halt einfach so aus der Historie so ein bisschen gewachsen, dass es halt immer noch Kliniken gibt mit gewissen Schwerpunkten und jeder hat so dann seine Schwerpunkte. Aber ich finde das auch gut, dass es da jetzt zunehmend Überschneidungen gibt, weil es halt eben schon Bereiche sind, die sich eigentlich eher ergänzen, als sie getrennt sein sollten. Ne?
Tauschen Sie sich über manche Fälle auch aus?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben teilweise Fälle, wo wir halt wissen oder wo ich dann halt eben auch weiß, die Expertise von mir ist dann halt eben an dieser Stelle zu Ende und dann rufe ich Herrn Marke an und sage ihm hier, also gerade seine Spezialität der Beckenbrüche, so größere Frakturen im Bereich des Beckens, da telefonieren wir regelmäßig und umgekehrt gibt's halt eben auch Fälle, die dann bei uns vorgestellt werden. Also wir tauschen uns schon regelmäßig aus. Und haben ja auch seit einiger Zeit diese computergestützte Chirurgie, die wir ja an einem Standort beide versorgen. Das heißt, da gibt es sowieso einen Austausch auch der zwischen uns. Und dann gibt es noch einen Austausch, wenn man das Wort auch nochmal benutzen möchte, unter den Assistenten unserer Kliniken, die dann auch teilweise im Jahr dann in die andere Klinik wechseln, um halt einfach mal einen anderen Blickpunkt zu sehen oder andere Schwerpunkte zu sehen. Also insofern gibt es bei uns einen regen Austausch.
Da sind wir schon bei dem dritten Teamplayer in Ihrem Team. Der Mäko, ein Roboterarm. Wo wird er eingesetzt?
Der steht tatsächlich in Salzkotten und wir operieren von beiden Kliniken aus da. Das heißt, wenn Sie in Salzkotten aufgenommen werden, werden Sie auch in Salzkotten operiert und dort bis zur Rehabilitationsbehandlung weiter behandelt. Es gibt aber genauso gut Patienten, die gerne hier in Paderborn bleiben möchten, die auch ihre Angehörigen hier in Paderborn haben. Die werden über unsere Klinik dort eingeführt. Das heißt, wir operieren sie in Salzkotten. Die werden auch an dem Tag in Salzkotten vorstellig und am nächsten Tag hier nach Paderborn gebracht und machen hier die weitere Rehabilitation bis zur Entlassung. Das funktioniert sehr gut und es führt unsere Kliniken immer enger zusammen. Wir beide verstehen uns schon lange gut, aber auch, wie Herr Dr. Ezekiele gerade sagte, in der Assistentenschaft führt das zu einem Teamgefühl aller Seiten und das macht vieles viel, viel einfacher.
Und es macht bestimmt auch Spaß.
Es macht auf jeden Fall auch Spaß. Am Anfang ist es natürlich so, dass alles Neue ist erstmal so ein bisschen, wird erstmal mit ein bisschen Zurückhaltung betrachtet. Aber wenn man dann doch mit der Zeit sieht, wie viel Informationsgewinn auch die Daten, die der Roboter uns gibt, letztendlich bringt, ist das schon so, dass das dann auch Spaß macht. Also wir haben jetzt gerade heute wieder drei Fälle operiert, auch gemeinsam. Und es macht halt einfach wirklich Spaß zu sehen, dass genau die Planung, die wir vorher gemacht haben, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, was jetzt für diesen Patienten das Beste ist, dann von dem Roboter gestützt so perfekt umgesetzt wird. Und das macht halt eben Spaß, wenn man sieht, wie gut das dann klappt.
Wie ist das für die Patienten, wenn die sehen, da kommt so ein Roboterarm? Haben die da nicht so ein bisschen Angst vielleicht, weil es nicht der Operateur an sich ist?
Also das Wichtigste ist in meinen Augen immer, dass man mit dem Patienten offen spricht und denen im Vorfeld erklärt, wofür dieser Roboterarm da ist. Letztendlich soll der ja nur die Planung, die wir sowieso auch machen, 1:1 umsetzen, sodass halt die Prothese möglichst perfekt eingesetzt wird. Die Patienten selber, die meisten, wählen die Vollnarkose. Das heißt, sie kriegen jetzt den Roboterarm, wie der jetzt da operiert, selber so nicht mit. Aber wenn man das anhand von Bildern im Vorfeld auch alles erklärt und auch wozu er gut ist, haben die meisten Patienten da eigentlich sehr zuversichtlich und freuen sich.
Erleben Sie auch so?
Das ist bei unseren genauso. Auch meine Patienten möchten natürlich vorher genau aufgeklärt werden, was dort passiert. Und das erzählen wir ihnen auch. Und wir zeigen ihnen auch Bilder vom Roboter. Der entspricht nicht dem Bild eines klassischen Roboters, wie man sich als Kind vorgestellt hat, sondern es ist eher ein stationäres, nicht sehr großes Gerät, was einen dicken Arm hat. Und diesen Arm muss ich führen. Das macht der Roboter nicht selber. Der Roboter ist auch nicht am Patienten befestigt, wie das früher der Fall war, sondern ich kann damit nur das sägen, was ich vorher in der Planung festgelegt habe. Und ich habe es mal so gesagt, er lässt mich dann alles machen, nur keine Fehler.
Ich habe nur auf den Spruch gewartet. Es ist wirklich so. Also der lässt alles zu, nur halt eben keine Fehler.
Ja, das ist ja fantastisch. Wer hat denn als Erster mit dieser Technik geliebäugelt?
Ja. Also ich würde sagen, dass aufgrund des Umstandes, dass in der Klinik, aus der ich komme, in Hannover, nämlich das Anna-Stift, diese Robotertechnik somit als erste hier in Deutschland etabliert wurde, habe ich schon damit geliebäugelt, ob wir das nicht vielleicht auch hier in der Region etablieren können. War mir aber von Anfang an klar, dass ich das gerne in Kooperation machen möchte mit Dr. Malke und nicht jetzt komplett alleine aufziehen. Und so kam das dann, dass wir dann so erste Gespräche geführt haben und sind dann, muss man sagen, wirklich sehr, sehr froh gewesen, dass das auch mit unserer Geschäftsführung relativ unkompliziert dann geklappt hat, dass wir das dann im letzten Jahr trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen auch finanziellen Problematiken, die da teilweise mit einer Rolle spielen, trotzdem implementieren konnten bei uns in der Klinik.
Was ist das denn, so ein Gefühl, ob nun mit Roboterarm oder nicht, wenn Sie einem Patienten geholfen haben, dass sie sehen, es geht wieder langsam bergauf?
Das ist unbeschreiblich. Das treibt uns an. Das ist auch das, wofür man das Ganze studiert hat. Es ist schon interessant. Ich wollte eigentlich nicht Mediziner werden, sondern ich hatte mich für Biochemie interessiert. Damals ein irre hoher Numerus Clausus. Da hatte ich keine Chance. Medizin war damals noch einfacher. Da hatte ich eine Chance. So bin ich es dann geworden und wollte auch nie Chirurg werden. Bin dann trotzdem durch die Tätigkeit in der Chirurgie dann sehr glücklich geworden dabei. Und dazu gehört eben auch, dass die Patienten oft nahezu folgenlos zu heilen sind, zumindest in jüngeren Jahren und in älteren Jahren sehr viel besser zu machen sind, als bevor sie zu uns kommen. Und das ist extrem befriedigend, wenn dieser Patient nach Hause geht und einem hinterher auch einem klar macht, dass er sich dankbar zeigt und dass es wirklich, dass er das Gefühl hat, dass der Arzt ihm wirklich helfen und ihn nach vorne bringen konnte.
Was wollten Sie früher werden?
Tennisspieler. Hat aber nicht geklappt. Und ich bin in der Tat auch ein bisschen über Umwege zur Medizin gekommen, weil ich hatte mein ganzes Leben ausgerichtet, wirklich Profi zu werden. Und dann hat man jetzt nicht so einen richtigen Plan B gehabt. Und dann bin ich einfach drauf gekommen, dass halt ich gesagt hatte, Mensch, es wäre ja schön, wenn man mit dem Sport irgendwie verbunden sein kann. Und dann bin ich irgendwie auf Medizin gekommen, weil die Kollegen, die uns dann betreut haben damals oder die Ärzte, die uns dann damals betreut hatten, das fand ich schon auch ganz cool damals so, dass man halt irgendwie einem auch helfen kann. Und so bin ich dann auch letztendlich zur Medizin gekommen. Also ich komme auch nicht aus einer Medizinerfamilie oder ähnlichem, sodass man dann halt auch mit der Zeit halt einfach merkt, dass einem das Spaß macht. Und wir haben natürlich ein relativ dankbares Fach, muss man sagen, weil wir natürlich Patienten, wenn die jetzt schwere Fehlstellungen haben und das dann zum Beispiel mit so einer roboterassistierten OP oder auch ohne dann wieder richten können und die Patienten wieder laufen können und sagen, Mensch, ich kann wieder, die Straße runtergehen, ohne dass ich Schmerzen habe, das ist natürlich schon relativ dankbar. Da gibt es natürlich auch Fachgebiete, wo es eher noch mehr um ein bisschen so eine Begrenzung des Leidens geht und bei uns sieht man natürlich die Erfolge schon noch mal ein bisschen mehr und das kriegt man auch wiedergespiegelt von den Patienten, auch diese Dankbarkeit. Also wir kriegen natürlich auch, also nicht nur wir, sondern auch unsere Kollegen, auch unsere Oberärzte, auch immer Dankeskarten von den Patienten und schön, dass ich wieder laufen kann und so weiter. Das ist natürlich schon schön, muss man sagen.
Wollte ich nämlich gerade fragen, da kommt doch bestimmt immer noch was zurück später, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Karten und auch E-Mails und wirklich positive Rückmeldungen, das ist halt einfach schon sehr schön.
Doch. Kleines Video, wie ich wieder gehen kann.
Zum Teil auch, ja. Also auch Bilderstrecken so, ich kann wieder Skifahren, ich kann wieder Tischtennis spielen, sowas habe ich letztens auch bekommen von einem älteren Herrn, der eine Hüfte bekommen hat, eine Hüftprothese bekommen hat. Der spielt relativ hoch für sein Alter noch Tischtennis irgendwie so auf nationalem Niveau und der hat dann auch Bilder geschickt und dass er wieder spielen kann und so. Also es ist schon, ist sehr schön.
Ja, das ist klasse. Sie sind ja auch, Herr Izzichielli, international unterwegs, um OP-Techniken zu vermitteln und Sie haben immer wieder Hospitanten aus der ganzen Welt in der Klinik. Sie sind ja mehrsprachig, ist überhaupt kein Problem, ne? Das machen Sie gerne.
Ja, die ganze Welt muss man so ein bisschen so einordnen. Also es ist schon richtig, dass ich gerade im Hüftbereich so gelenkehaltende Techniken anwende, die jetzt nicht ganz so viele Kollegen anbieten. Und demzufolge auch national und auch international Kollegen kommen, um sich das halt anzuschauen. Das ist jetzt ein Teil, den ich mache. Natürlich hilft das dabei, dass man mehrsprachig ist, dass man zumindest so in den südlicheren Ländern, Italien, Spanien, Frankreich und so weiter, das geht dann sprachlich schon ganz gut zum Abdecken. Und was Sie meinten, dass ich im Ausland unterwegs bin, da gibt es halt beispielsweise, jetzt mache ich viel in Südamerika, aufgrund, dass ich halt mit Spanisch aufgewachsen bin, dass man dort halt, wenn jetzt beispielsweise neue Prothesenmodelle irgendwo eingeführt werden, dass man halt mit den Kollegen vor Ort quasi unterstützend tätig ist. Die kommen dann zu uns und gucken sich die OPs erstmal an und dann unterstützt man auch zum Teil vor Ort. Genau. Jetzt mit der Corona-Pandemie war das natürlich ein bisschen eingeschränkt, das Reisen. Da kann man natürlich auch viel online machen. Aber das ist natürlich schon auch eine nette Abwechslung zu dem Alltag, dass man halt auch ein bisschen unterwegs ist.
Mhm. Und Sie sind auch noch im Vorstand der GOTS, der Deutschen Gesellschaft für orthopädische Sporttraumatologie. Was ist so wichtig, die Orthopädie mitzugestalten?
Also ich persönlich finde das sehr schön, dass man halt mit Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, also diese GOTS ist eine Gesellschaft, deutschsprachige Gesellschaft, sprich also auch Kollegen aus Österreich und auch aus der Schweiz und Deutschland. Und wir haben uns ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, dass man auch gerade im Bereich der Prävention, also auch Verletzungsprävention, was ich vorhin angesprochen hatte, Gehirnerschütterung oder halt eben auch Kreuzbandverletzungen, da gibt es dann auch so Präventionsprogramme von den verschiedensten Bereichen. Und daran einfach mitzuwirken, das macht halt einfach Spaß. Also ich meine, wir operieren beide sehr gerne. Aber wir sind natürlich schon auch froh, wenn man halt jetzt Patienten auch hat, die jetzt nicht unbedingt sich das Knie verdrehen und das Kreuzband reißen, sondern halt, dass man das vielleicht dann auch so gestalten kann. Und da wird der Lutz Marke sicher auch gleich noch was zu sagen, dass jetzt auch gerade in der Profibetreuung das natürlich auch wichtig ist, gerade die Prävention. Und nicht nur jetzt schon bei Profisportlern, sondern auch gerade bei im Jugendalter oder bei Kindern und Jugendlichen, da haben wir auch einige Kollegen, die da sehr aktiv sind, dass wir Konzepte entwickeln können, dass jetzt gerade in der Adoleszenz oder in dem Wachstum halt eben gewisse Dinge trainiert werden, damit später gewisse Verletzungen oder gewisse Pathologien nicht auftreten. Und das einfach mitzugestalten und daran mitzuarbeiten, das macht mir schon sehr viel Spaß. Es ist natürlich extra Arbeit und auch viel in der Freizeit. Wie gesagt, so bin ich und so ist Herr Marke ja auch. Der ist ja auch in anderen Gesellschaften auch aktiv. Das sind ja alles Dinge, die wir quasi, ja, das ist ja ein ehrenamtlich letztendlich, ne?
Sie haben ja zum Beispiel hier im St. Vincent ein Mädchen aus Afghanistan geholt mit Kriegsverletzungen. Ursal, 12 Jahre alt, was hatte die?
Die hatte in jüngeren Jahren einen Schussbruch erlitten, beziehungsweise einen Durchschuss durch das Bein. Und das hatte sich dann dazu geführt, dass die sogenannten Wachstumsfugen sich verschlossen hatten, aber nur auf einer Seite, sodass es zunehmend ins X-Bein ging und dass der Unterschenkel nicht weiter wuchs, also ein deutlich verkürztes und in X-Stellung stehendes Bein. Damit war sie gesellschaftlich außen vor. Das ist in Afghanistan sicher noch anders zu sehen als bei uns. Da wurde das eigentlich gnadenlos, man kann fast sagen, aussortiert. Und dann gibt es einen Verein, der sich um solche Kinder kümmert und der hatte uns angefragt, ob wir dem Mädchen helfen können. Was wir dann getan haben, wir haben es hierher kommen lassen. Der Verein hat dafür gesorgt, dass es hier Ansprechpartner vor Ort, das war zwar Göttingen, aber immerhin Ansprechpartner hatte, die sich um sie gekümmert haben. Und wir haben im Endeffekt die Fugen so behandelt, dass ein gleichmäßiges Wachstum stattfinden kann und dass wir in einem zweiten Schritt, der noch kommen wird, dann auch das Bein in die richtige Länge ziehen können. Aber das Mädchen kann jetzt wieder laufen, ist nicht mehr im Spitzfuß und hat ein gerades Bein. Damit ist sie jetzt erstmal nach Hause geflogen und der Verein hält aber nach wie vor Kontakt zu ihr und wir hoffen sehr, dass wir sie in 1-2 Jahren dann wieder behandeln können und die Behandlung zum Abschluss bringen können. Ich bin der Geschäftsführung sehr dankbar, dass sie gesagt hat, das machen wir jetzt jedes Jahr.
Och, das ist ja toll. Und das war bestimmt eine tolle Erfahrung auch für Sie und für das Kind natürlich auch, ne?
Das war eine super tolle Erfahrung, zumal man sehen konnte, wie das Kind, was anfangs total verschreckt und sehr, ja, fast locked in war, also sich eigentlich gar nicht äußern wollte, durch die gute Pflege bei den Pflegeeltern, durch die nette Behandlung in der Kinderklinik immer weiter aufgetaut ist und zum Schluss mit einem Lächeln hier rausging. Das war wirklich schön.
Das erfreut das Orthopädenherz. Whisky-Liebhaber habe ich hier noch. Mit einem Freund haben Sie zusammen einen Whisky rausgebracht oder auch gebraut?
Nein, also das muss ich erklären. Ich war letztes Jahr Präsident des Rotary Club Paderborns und wir suchen ja immer Projekte, mit denen wir Geld zusammenbekommen, um gute Sachen zu unterstützen. Und eins dieser Projekte war eben, dass ich mit meinem Freund Thomas Evers, der hier in Paderborn das Malts of Scotland führt, gemeinsam einen Whisky ausgesucht habe, den er in Schottland über die letzten 10 Jahre gelagert hatte, der uns beiden und auch 2 weiteren daran Beteiligten sehr gut geschmeckt hat. Und wir haben diesen Whisky dann mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis bekommen und dann mit einem kleinen Aufschlag weiterverkauft als Benefizaktion. Und am Ende sind 11.000 Euro für die Polio-Stiftung beziehungsweise für die Polio-Kampagne dabei rausgekommen.
Also sind Sie dann auch Whisky-Liebhaber?
Ich bin erstens mit Thomas Evers sehr eng befreundet und zweitens auch Whisky-Liebhaber, ja.
Was sind Sie für ein Liebhaber? Eher Whisky oder Gin oder Wein?
Nee, Wein in der Tat wirklich nicht so, trotz der italienischen Wurzeln. Also Whisky und Gin, das taugt schon.
Beides, ne? Okay, soll ich Ihnen mal was sagen? Ich kenne nur männliche Orthopäden. Woher kommt das?
Ja, das ist tatsächlich etwas historisch bedingt. Früher war das so, es war ein relativ hartes Fach. Man traute den Frauen, glaube ich, nicht zu, dass sie diesen...
Jetzt so Knochen brechen oder...
Naja, auch, also wenn sie eine Hüftprothese operieren, da ist was zu halten. Da muss man über einen längeren Zeitraum auch ein Bein halten. Oder es gibt noch größere Operationen, wo viel körperlicher Einsatz gefragt wird. Es gibt keinen Grund dafür, dass die Frauen das nicht machen. Das war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, anders eingeschätzt. Ich kann nur sagen, in meiner Klinik, die sind über 50% Frauen jetzt in der Assistentenschaft und das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich gebe Ihnen recht, ich war gerade am Freitag auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, wie sie heißt. Da waren 150 Chefärzte und es waren genau 3 Frauen dabei.
Ja, und wie erleben Sie das?
Ja, also es ist schon so, dass Sie da recht haben, dass das schon eher männliche Kollegen sind. Man muss natürlich schon sagen, dass das auch zum Teil in der Vergangenheit, jetzt hat sich das auch schon deutlich gebessert, dass auch nicht sehr familienkompatibel ist. Das muss man schon einfach mal sagen, weil man auch viele Nachtdienste und Wochenenden und auch teilweise dann auch körperlich auch anstrengende OPs hat. Aber also auch ich habe meiner ehemaligen leitenden Oberärztin, die inzwischen jetzt in Göttingen die Endoprothetik leitet. Also es gibt schon auch vereinzelt Frauen, die auch wirklich Karriere machen und das finde ich auch gut. Und da die stehen uns im Nix nach, muss man sagen. Bei uns in der Klinik ist auch die Hälfte der Assistenzärzte weiblich. Also das Fach ändert sich und wir müssen natürlich schon auch in der Verantwortung, in der wir sind, da auch drauf eingehen und machen das auch beide und sind auch sehr zufrieden mit unseren weiblichen Mitarbeitern.
Was schätzen Sie denn an Ihrem Kollegen besonders?
An meinem Kollegen Herrn Malke?
Ja, Herr Malke.
Also ich schätze an ihm sehr, dass wir, als ich hier angefangen habe, relativ schnell habe ich sehr viel Unterstützung erfahren, wobei man natürlich auch hätte denken können, naja, da kommt jetzt, sag ich mal, ein Konkurrent irgendwie hier in die Nähe. Und wir haben uns relativ früh einfach mal zusammengesetzt und haben uns ein bisschen kennengelernt und haben dann einfach gesehen und gemerkt, okay, wenn wir das jetzt gemeinsam angehen, dann werden wir da wahrscheinlich auf lange Sicht auch erfolgreich mit sein. Und das rechne ich ihn einfach hoch an, dass er, dadurch, dass er hier auch schon viel, viel länger ist und so weiter, mir da halt einfach auch die Tür geöffnet hat und gesagt hat, komm, wir machen das zusammen. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Und natürlich neben dieser beruflichen Geschichte ist natürlich schon so, dass ich an ihm sehr schätze, dass egal, welche Uhrzeit ich ihn anrufen würde und sagen, hier, kannst du mir mal das oder kannst du mir mal helfen oder würdest du mich mal dahin bringen, mein Auto ist kaputt, da weiß ich, kann ich ihn jederzeit anrufen. Und insofern, das sind die Dinge, die ich an ihm schätze.
Und umgekehrt?
Also ich schätze an ihm sehr, dass er ganz offen auf mich zugekommen ist, dass er überhaupt nie das Gefühl vermittelt hat, er möchte mir Konkurrenz machen, sondern immer im gemeinsamen Erreichen größerer Ziele vorgegangen ist und das auch immer deutlich gemacht hat. Und trotz der 15 Jahre Unterschied, die wir ja immerhin haben, trotzdem ein sehr freundschaftliches und auch im privaten Bereich sich ausstrahlendes Verhältnis ergeben hat. Wir sind ja gute Buddies, so möchte ich es, glaube ich, sagen. Wir unterstützen uns gegenseitig, befragen uns auch gegenseitig. Und ich hatte an der Stelle ja drei Vorgänger kennengelernt und es ist nie so gut gegangen wie mit ihm.
Ja, das ist ja ein tolles Lob, oder?
Das freut mich sehr, ja. Da, man sieht es jetzt im Radio nicht, aber so ein bisschen rot werde ich schon.
Okay, woher kommt denn Ihre Leidenschaft, Dr. Malko, Orthopäde zu sein?
Ja, sagen wir so, ich habe ja festgestellt, dass mir die Chirurgie und dann die Knochenchirurgie sehr liegt und dass mir das Spaß macht. Und ich glaube, es ist einfach das Gefühl, dass man einerseits viel mit jüngeren Menschen zu tun hat, dass man sozusagen die ganze Bevölkerung vom jungen Patienten, der vom Trampolin gefallen ist, bis hin zum alten Menschen, der sich einen Schenkelhalsbruch zugezogen hat, die komplette Variante überblickt und natürlich auch unterschiedlich auf die eingeht. Und dass die Erfolge dennoch so gut sind. Also es macht einfach Spaß, dass man mit relativ kleinen beziehungsweise Maßnahmen, die man über viele Jahre gelernt und perfektioniert hat, sehr große Verbesserungen erreichen kann und die Patienten dankbar sind, wie wir es vorhin schon angesprochen haben.
Also dem ist von meiner Seite wirklich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde es einfach schön, wenn man halt mit so kleinen Maßnahmen, wie man die jetzt für uns kleine Maßnahmen sind, so OPs und die wir jetzt täglich machen, das ist für uns ja letztendlich schon Routine geworden, aber halt wie viel man damit dem Patienten eigentlich helfen kann und eben halt, wie Herr Dr. Malke auch schon sagte, durch die Bevölkerung halt hindurch, also vom kleinen Kind bis zur alten Dame. Ja, das ist einfach sehr schön. Es ist ja schon auch was Handwerkliches, was wir machen. Also es ist schon, man muss schon eine gewisse auch Affinität dazu zu haben, zu diesem Handwerklichen, und das haben wir beide. Insofern macht das einfach Spaß.
Es klappert und klockert denn manchmal im OP-Saal?
Genau, also Klackern und Klockern ist noch relativ gelinde ausgedrückt. Es ist teilweise wirklich schon sehr laut. Es wird wirklich gesägt, gehämmert. Ja.
Das muss man abkönnen, ne?
Das muss man abkönnen, genau. Und man weiß halt auch, dass Orthopäden und Unfallchirurgen ein bisschen früher Hörgeräte brauchen als andere. Bis jetzt geht's bei uns noch.
Die Orthopäden, Unfallchirurgen und Sportmediziner Dr. Lutz Malke und Dr. Marco Ezzichili. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du gehört hast. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Arzt aus Leidenschaft wieder dabei bist. Alle Infos auf podcastfabrik.de.